Glaube, der in der Demut lebt. 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 11. Petrus schreibt: Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, in Demut leben. Das griechische Wort ist sehr anschaulich. Es heißt eigentlich in seiner Grundbedeutung im Tiefland leben. Das ist Demut, biblisch. Im Tiefland leben. So wie zum Beispiel die vielen Millionen Menschen, die in Bangladesch leben, ein Land, das dem Meer praktisch abgetrotzt ist, wo die Menschen unter der Meeresoberfläche leben und nur leben können auf trockenem Land, weil überall Deiche sind. So wie im Oderbruch zum Beispiel. Und wehe, wenn diese Deiche brechen, dann gibt es große Überschwemmungen. Nur Dämme und Deiche helfen und sichern das Leben. In Demut leben. Das ist doch auch unsere Situation. Im Tiefland, ständig bedroht von hereinbrechenden Fluten, hinter den Dämmen leben. Glaube, der in Demut lebt. Unser erstes kurzes Stichwort heißt deshalb zugeben. Dass wir das zugeben, einsehen. Das zweite Stichwort, Glaube, der in Demut lebt, dass wir hergeben. Und das dritte Stichwort, dass wir uns hingeben. Dass wir das zugeben. Demut ist keine Kopfhängerei, dass ich ständig da durch die Gegend laufe, wie wenn ich mich entschuldigen möchte, dass es mich gibt. Sondern Demut ist eine Lebenshaltung. Ich weiß, ich bin darauf angewiesen, dass ich ein Umschützter bin. Was lernt denn ein Kind in der Regel als erstes zu sagen, als ersten kurzen Satz? Selber groß. Selber groß. Da ist gar nicht so viel von Demut da. Selber groß. Ich kann's. Das ist unsere Lebenshaltung. Die Lebenshaltung der allermeisten Menschen. Ich kann's. Ich habe so viele Deiche gebaut, mir kann eigentlich nichts passieren. Wenn eine Krankheit kommen sollte, ja Leute, ich habe eine Versicherung, ich kann zum besten Spezialisten, ich liege im Zweibettzimmer, ich habe gegen alles vorgesorgt und vorgebaut, was eventuell in meinem Leben kommen könnte an bedrängender Flut. Ich habe meine Dämme und Deiche gebaut. Was ist das für eine Augenwischerei? Was ist das für eine Augenwischerei? Wenn meine Versicherung tatsächlich einspringt, dann ist ja die Überschwemmung schon eingetreten. Dann ist sie schon eingetreten. Dann umspült mich die Flut schon. Das ist im Grund gar keine Versicherung, sondern im höchsten Fall eine Notmaßnahme, dass mir das Wasser nicht gleich überm Kopf zusammenschlägt. Das ist kein Damm, der mich wirklich schützt. Selber groß. Das leben wir heute. Der Mensch denkt, es ist eigentlich alles machbar geworden. Besonders intelligente und hervorragende Leute, die wird man sogar bald wahrscheinlich klonen können, wie das Schaf Dolly. Leute, die krank werden, die wird's vielleicht gar nicht mehr geben, denn die Eingriffe in die Zellstrukturen, ins Erbgut sind so weit fortgeschritten. Was wird uns nicht alles da gesagt? Und es wird doch immer schlimmer. Selber groß. Es braucht viel, bis ein Mensch von diesem Satz abrückt und das für sich selber zugibt. Nein, nicht selber groß. Ich bin einer, der ständig, täglich, stündlich darauf angewiesen ist, dass ich gehalten und umschützt bin. Darum sagt Petrus, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Unter die Hand, unter den und bei dem, der die Kraft hat, als einziger, der wirklich Schutz ist. So wie Jesus vor seinen Jüngern steht, wir haben es gestern Abend schon kurz angesprochen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Die gewaltige Hand Gottes. Ganz wörtlich, ich habe alles in der Hand. Gestern haben wir drüber gesprochen, wenn ich dich in der Hand habe, dann kann ich dir die Luft abschnüren, den Hals zudrücken. Wenn ich dich in der Hand habe, ich kann dich auch bergen und beschützen. Das meint Jesus. Ich habe alles in der Hand. Darum betet im ganzen Alten Testament der Fromme, du Gott, sei mir Schutz, sei mir Burg, sei mein Fels. Ich traue auf dich. Das ist Demut. Demut ist eine Lebenshaltung. Ich weiß, dass ich angewiesener bin, dass Gott mein Leben umschützt. Ich hab's nicht selber in der Hand. Ich bin nicht selber groß. Dass ich mich seinem Handeln, seiner Leitung anvertraue. Das ist gelebte Demut. Hinter Jesus hergehen. Mich ihm anzuvertrauen, liebe Brüder und Schwestern, das gilt es einzuüben. Und ich sage einmal so, an den guten Tagen. Ist ja nicht so, dass die Erde ein ständiges Jammertal ist. Sondern es gibt doch viele gute, erfreuende, schöne Tage in unserem Leben. Was der Herr alles hineinlegt, am guten Tag, das Einüben, ich verdanke alles dir, wer das Danken eingeübt hat, verlernt Klagen und Sorgen. Aus dem Danken leben. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, alles aus seiner Fürsorge nehmen und dankbar nehmen. Damit er euch erhöhe. Eigentlich auf festen, auf hohen Grundstellen. Jetzt geht's darum, an den Tagen, wenn die Dämme brechen. Das ist ja das Entscheidende, was uns das Evangelium im Alten und im Neuen Testament unablässig zuspricht. Gott ist ein Gott, auch und gerade für und in unseren Nöten. Nicht nur für die guten Tage, sondern auch für die Tage, von denen wir sagen, die wollen wir nicht, dass er uns erhöhe, auf festen Grund stellt. Unser Kinderheim in Saripalli in Indien zum Beispiel, als wir damals gebaut haben, es liegt ganz abseits in den Reisfeldern, ganz hinten drum, und wir haben massiv gebaut. Mancher hat gesagt, was muss man in Indien so massiv bauen? Die bauen doch die anderen ganz einfach, die ganzen Dörfer drumherum mit ihren Lehmhütten und Lehmhäusern. Ja, und dann kam der Tag mit einer großen Überschwemmung. Hunderte sind dabei ertrunken. Die Hütten hat's einfach mit und weggerissen. Und das Kinderheim stand wie ein Fels in dieser Wasserwüste. Und viele Leute, einschließlich aller unserer Kinder und Mitarbeiter, haben sich dort aufs Flachdach retten können und haben überlebt und sind gerettet worden. Massiv bauen, die Bibel ist ganz nüchtern. Es bleibt nicht bei diesen guten Tagen. Es kommen ganz andere Strecken. Jesus in seinem Gleichnis, in seiner Abschlussrede zur Bergpredigt: Wenn dann die Wasser, als die Wasser kamen, unter Sturm wehte und stieß an das Haus, da fiel es doch nicht, denn es war auf Fels gebaut. Das ist dieses Erhöhen. Leben, das auf festem Grund gestellt ist, gerade wenn die Dämme brechen, ganz nüchtern, das wird an jeden von uns kommen. Und ist schon an viele von uns gekommen. Wahrscheinlich weiß jeder von uns schon von solchen Deichbrüchen, als die Wasser kamen und der Sturm wehte an unser Leben. Und wenn das so plötzlich geschieht, wie es kürzlich dort in Kaprun geschehen ist, von einer Stunde auf die andere, über 160 Leben einfach ausgelöscht. Wenn das so kommt, dass der Chef dich ins Büro ruft, du bist noch völlig ahnungslos und sagt, wir müssen leider umorganisieren. Und ihre Stelle wird wegfallen, sie werden nicht mehr gebraucht. Wenn das so kommt, wenn die Tage kürzer werden, die Nebel übers Land ziehen und das fällt auch in deine Seele und die Depression breitet sich wie eine Nacht in dir aus, wenn das so kommt, dass dieser unbestimmbare Schmerz, und du gehst zum Arzt und die Diagnose, es ist leider Krebs. Wenn das so kommt, wie mir heute Nachmittag eine Frau angerufen hat, weinend und gesagt, die Mutter liegt tot im Bett, ich kann's nicht fassen, vor 20 Minuten hat sie noch telefoniert. Wenn die Dämme brechen, wenn die Wasser kommen und der Sturm stößt an unser Leben, es ist ganz arg wichtig, dass wir das zugeben. So ist das. Das ist unsere Wirklichkeit. Und wir können, keiner von uns kann dem entgehen. Keiner kann sich hinweglügen drüber mit diesem Satz, nein, ich pack's, ich hab alles abgesichert, ich bin selber groß. Demut heißt, ich gebe meine ständig bedrohte Lebensexistenz zu und flüchte mich hin zu Gott. Ich baue mein Haus auf Fels und es fiel nicht. Ich lerne das mitzusingen. Das ist dieses feste Haus. In dir ist Freude in allem Leide. Ich lerne das mitzusprechen, was der alttestamentliche Beter so betet. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Dennoch, Christen, das sind demütige Christen, die ihr Leben auf festen Grund gelebt und gestellt haben, dass ich das zugebe, ohne dich, Gott, ohne dich, Jesus, kann ich nicht leben. Glaube, der in der Demut lebt. Das heißt, dass ich das hergebe. Meine Einbildung, meinen Stolz, meine Selbstüberzeugung. Dem Demütigen gibt er Gnade. Eigentlich ganz wörtlich, zu dem hat er Verlangen. Er hat Lust an ihm. Er ist ihm gewogen. Das ist Grundlage, dass wir hinflüchten zu ihm. Gott will, dass unser Leben glückt. Das ist sein erklärter Wille. Gott will, dass du glücklich bist. Nicht in dem oberflächlichen Sinn, sondern glücklich in dem Sinn, dass dein Leben glückt. Dass es zum Ziel kommt, so wie wir singen in dem Vers, führst du uns durch raue Wege, gib uns auch die nötige Pflege, tu uns, und jetzt kommt's Glück, tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. Das ist demütig leben. Ich vertraue mich dir an auf meinem Lebensweg. Und er ist oft und in der Regel wie eine Bergwanderung. Wenn da auf einer Freizeit ist, dann heißt es heute Mittag, machen wir eine Wanderung. Ich gehe dann entschlossen mit. Und so nach der ersten Stunde denke ich, Mensch, bist eigentlich blöd. Du bist blöd. Es könntest so gemütlich zu Hause im Freizeitheim sitzen, könntest mal aufschnaufen und jetzt kletterst du irre darum. Und dann kommt die eine Steigung, die schnauf ich hoch und dann kommt schon die nächste. Ja, so ist das, so ist das im Leben. Da gilt es oft, schwierige Strecken zu überwinden. Führst du mich durch raue Wege, aber mit dem Blick und der Zielangabe, dass wir dort zum Gipfel kommen, in seine Ewigkeit. Führst du uns durch raue Wege, du, das ist das Entscheidende. Nicht unsere eigenen Steilstrecken, nicht unsere eigenen Absturzstellen führst du uns durch raue Wege. Ich habe persönlich viel gelernt in diesen letzten Monaten, gerade in diesem Umkreis der rauen Wege. Nach einem Herzinfarkt kann man nicht mehr so, wie man gern wollte und wie das vorher war. Da gibt's plötzlich Grenzen und Einschränkungen. Seitdem lebe ich viel abhängiger, viel bewusster und viel dankbarer. Führst du uns durch raue Wege. Solche Steilstrecken, solche mühsamen Strecken sind Vertiefungsstrecken in unserem Leben. Glaube ich solches Vertrauen, er führt mich, wenn oft auch wunderlich, wenn oft auch, dass ich's gar nicht für mich verstehe, aber er führt mich und er führt mich zum Ziel. Wer aus dieser Gewissheit zu leben lernt, der ist demütig, vertraut sich ihm an. Das Gegenteil von Demut, und so stellt's hier der Apostel zusammen, ist Sorgen. Gar nicht so sehr der Hochmut, sondern Sorgen. Sorgen sind im tiefsten Misstrauen gegen Gott. Misstrauen gegen Gott. Er macht's doch nicht recht. Ich muss selber dran denken. Ich muss selber das alles machen. Das Wort für Sorgen heißt ganz wörtlich Kopfdrehungen. Da beginnt es ja. Sorgen sind Kopfdrehungen. Es gibt drei Arten von rechten Sorgen. Sorgen, Kopfdrehungen, die so weggehen, dass ich sie mit der Hand beheben kann, dass ich was tun kann. Das ist zunächst einmal die Vorsorge. Soweit ich das tun kann. Ich kann nicht einfach sagen als Hausfrau, so, jetzt sitzt die Familie am Tisch, jetzt beten wir kräftig, von irgendwo kommt ein Essen her. Nein, nein, Vorsorgen. Soweit ich das tun kann, ist ja schon etwas, was Frauen bewegt. Was koche ich heute, wie koche ich's recht, was mag jeder? Kann nicht einfach sagen, hast 5 Mark, geh zu McDonald's, das ist auf die Dauer auch nichts. Die Kinder würden sich ja freuen, aber nach einem Weilchen. Nein, nein, dass ich hier vorsorge und sage, so mache ich's morgen und übermorgen kochen wir das. Ich brauche ja keinen Speiseplan fürs Jahr 2001. Aber wenigstens für die Hälfte der Woche vermute ich. Das sind Sorgen, die kann ich abstellen, indem ich was tue. Die Vorsorge. Da gehört zum Beispiel ein vernünftiges Sparen dazu. Da gehört auch eine vernünftige Körperertüchtigung dazu. Da kann ich ein Stück vorsorgen. Alles, was ich tun kann, damit die Kopfdrehungen aufhören, das liegt in meiner Macht. Es gibt eine nötige und richtige Fürsorge. Eltern gegenüber ihren Kindern, das, was ich kann, wo der andere noch nicht kann, ist eine nötige und richtige Fürsorge. Die Spartaner, das waren harte Leute. Wenn da ein Sohn geboren wurde, dann wurde er zunächst einmal gleich nach der Geburt eine Woche lang ausgesetzt. Und wer überlebt hat, den hat man wieder angenommen. War schon Härtetest. Nein, die nötige Fürsorge, die ist eine richtige Sorge. Und das einander Vorsorgen, das meine tun. Jetzt aber geht's alle eure Sorgen, dieses Misstrauen gegen Gott, die Kopfdrehungen, wo ich nichts tun kann, das sind die falschen Sorgen. Die machen uns fertig. Die bestimmen unser Leben und ziehen es hinunter. Solche falschen Sorgen sind im Tiefsten nichts anderes wie versteckte Ängste. Jesus sagt einmal von diesen falschen Sorgen, und Petrus hat ihm sehr genau zugehört, das wiederholt er hier in Kurzform. Wer von euch kann seinem Leben eine Spanne zusetzen, ob er auch viel darum sorgt? Und dann nimmt er ein Beispiel. Seht die Vögel unter dem Himmel an, die Spatzen. Schaut sie an, das wäre ein komischer Spatz, der mit Gram zur Furcht im Spatzengesicht da an der Dachrinne des Bauernhofs sitzt und vor sich hinjammert, Menschenskinder, ist schon Ende März und der Bauer hat immer noch nicht gesät. Der liegt immer noch im Bett. Wann wird denn der auch sehen? Das soll doch dem Spatzen egal sein. Das ist das Bauernsache. Der Spatz soll nur aufpicken, was er findet. Das seine tun. Falsche Sorgen, die sich drehen in meinem Kopf, die mich lähmen. Versteckte Ängste vor dem, was noch gar nicht da ist. Jesus sagt, das wird ein Kennzeichen sein der letzten Zeit. Das wird immer mehr zunehmen. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht im Warten der Dinge, die da kommen sollen. Was sich da alles im Kopf dreht, was alles passieren könnte. Denk immer wieder an diese Mutter. Sie kam auf einer Freizeit und hat gesagt, Herr Pfarrer, ich bin ganz fertig, ganz fertig. Ich kann so nicht mehr heim. Ich kann fast nicht mehr schlafen, ja, sag ich. Woran liegt's denn? Ich mach mir solche Sorgen. Ja, sag ich, warum? Ja, seit einigen Wochen hat meine Tochter den Führerschein. Jetzt stelle ich mir dauernd vor, Mensch, wenn da was passiert, ob das Mädchen auch wirklich verantwortungsvoll fährt oder dass ihr gar ein anderer draufrauscht. Ich habe fürchterlich Angst um sie. Ja, habe ich ihr gesagt, wenn es so ist, wenn das ihre großen Sorgen sind, das muss man schon angehen. Dann schlage ich Ihnen vor, Sie tun etwas dagegen. Ja, was soll ich denn tun? Ja, sage ich, die beste Methode, dass Ihre Sorgen aufhören, ist, Sie nehmen ihr den Autoschlüssel weg. Ist ja klar, dann fährt sie nicht mehr. Dann kann auch nichts passieren. Können Sie wieder gut schlafen? Er sagt, sie, das kann ich doch nicht. Wär dumm. Ja, sage ich, dann gibt's noch eine zweite Möglichkeit. Immer, wenn Ihre Tochter mit dem Auto losfährt, sitzen Sie dazu. Dann sind Sie immer sofort zur Stelle. Egal, was passiert, Sie brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen. Sie können immer sofort eingreifen. Dann sagt sie, das geht ja auch nicht. Ja, sage ich, dann gibt's nur noch die dritte Möglichkeit. Sie lassen Ihre Tochter Auto fahren und Sie werfen das zu Jesus und sagen, Herr, ich werde mich dem nicht fertig. Ich sag's dir, ich vertraue sie dir an. Probieren Sie mal das. Wenn das mit dem Schlüssel nicht klappt und mit dem Mitfahren, dann müssen Sie es biblisch versuchen. Alle eure Sorge werft auf ihn. Dieses Hergeben, das ist gar nicht einfach. Ist nicht einfach. Ich habe es vorher in dem Kanon gemerkt, werft auf ihn, da steckt Anstrengung dahinter. Das geht nicht wie von selbst. Wie geht denn dieses Werfen? Das erste ist, dass ich mir meine Kopfdrehungen eingestehe. Sag, jawohl, an der Stelle, da habe ich echt Sorgen. Und kann nichts machen dagegen. Es ist ganz arg hilfreich, wenn ich das einmal laut ausspreche. Da muss gar niemand dabei sein. Dass es aus den Kopfdrehungen zur Mundbewegung wird. Was mich da immer so fertig macht. Dass ich es mir eingestehe, dass ich es laut ausspreche und dass ich dann bewusst bete. Das heißt wegwerfen, es zu Jesus bringen und ihm sagen, Herr, so ist's. Ich kann ja gar nichts dagegen tun und jetzt nehme ich dich bei deinem Wort. Ich nehme dich bei deinem Wort, das treibt mich ständig um und jetzt bitte ich dich, nimmst du weg, ich sag's dir. Wenn ich das tue, auch mit einem anderen zusammen, ihm das sagen und mit ihm zusammen das vor Jesus bringen. Das ist ein ganz einfacher Weg, aber probiert ihn aus, das hilft. Das Wort Gottes ist wahr. Werft eure Sorgen auf ihn, schleudert sie weg. Und so wächst in uns diese Demut, dieses Grundvertrauen. Jesus sagt einmal, euer himmlischer Vater weiß doch, was ihr braucht. Der weiß es doch. Und Jesus ist noch nüchterner, so schließt er dieses Kapitel Matthäus 6, worüber das falsche Sorgen redet. Sorget nicht für den morgigen Tag. Es ist genug, dass ein jeder Tag seine Plage habe. Seine beschwerliche Stelle, seinen Anstieg. Es geht darum, Kraft für jeden einzelnen Tag, für diesen Tag von ihm zu erhalten. Nicht schon die ganze Strecke voraus. Demütig leben heißt, tatsächlich Schritt für Schritt hinter ihm herzugehen und mich für heute ihm anzuvertrauen und auf das Morgen gespannt zu sein, wie wird er's da machen. Glaube, der in Demut lebt, der das zugibt, der sein Misstrauen hergibt und der sich ganz hingibt. Das ist Demut. Hingeben. Mich bei Jesus bergen, ganz nah bei ihm leben. Gerade in den vielen Bedrückungen, Steilstrecken und Schwierigkeiten, die in unserem Leben da sind, seid nüchtern, sagt der Apostel. Und jetzt geht's noch einmal um ganz andere Bedrückungen, die in unser Leben kommen. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Leute, das muss man erlebt haben. Ich war mal in Kenia, in einem Camp. Haben dort in einige Tage gelebt und übernachtet und Tierbeobachtungen gemacht. Und in einer Nacht, da musste ich eigentlich dringlich raus aus dem Haus. Und dann brüllte der Löwe. Mensch, habe ich Angst bekommen, mir ist alles andere vergangen und unwichtig geworden. Ich habe mich nicht mehr rausgetraut. Ist gewaltig. Das ist gewaltig. Warum brüllt ein Löwe? Der Löwe brüllt zunächst, um das Wild, die Beute aufzuscheuchen. Das ist das eine. Uns wegzuscheuchen von Jesus. Und er brüllt, ist der zweite Grund, weil er enttäuscht ist, weil die Jagd kein Erfolg war. Wie ein brüllender Löwe. Er kann uns im Grund nichts tun. Ein Löwe, der brüllt, der verrät ja, dass er da ist. Aber er will uns wegscheuchen. Angst einflößen, kopflos machen. Wohin treibt dich das, wenn der Löwe brüllt? Treibt dich das weg von Jesus oder hin zu ihm? Wenn wir in solche Situationen kommen, Petrus sagt, diese Leiden, die ihr leidet, eine kleine Zeit. Und das ist jetzt ein wichtiges Wort. Da geht's nicht mehr um unser persönliches Leiden, um Krankheiten oder Unfälle oder andere Lebensumstände.
sondern da geht's um das Leiden um Jesu Willen. Wo wir diese Hinbewegung zu Jesus nicht in unserem persönlichen Leiden eingeübt haben, werden wir es dort nicht können. Das ist diese Grundlinie. Jetzt in unserem Leben, jetzt in diesen Tagen, jetzt wo wir noch in solcher Freiheit leben, die entschlossene Hinbewegung zu Jesus. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Viele Menschen treibt schon ihr persönliches Schwere und Leiden nicht hin zu Jesus, sondern weg. Das ist dieser Mann, der mitten aus dem Leben heraus, aus der vollen Schaffenskraft, die Diagnose bekommt, Magenkrebs, schwere Operationen. Und jetzt sitzt er da praktisch wie ein Häuflein elend. Deine Frau, eine Witwe, die ihren Mann an eben derselben Krankheit verloren hat, die besucht ihn. Und sie sagt zu ihm das auch ganz unverblümt, dann im Lauf des Gesprächs, du, nun gilt nur noch eines, das ist ganz arg wichtig, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft jetzt nicht. Und er gibt eine erschütternde Antwort und sagt, ja, ich weiß, das konnte dein Mann, aber ich kann's nicht, ich hab das nie gelernt. Wohin treibt uns das Schwere? Treibt es uns hin zu ihm? Die Jesusgemeinde steht heute weltweit im Leiden. Unsere Brüder und Schwestern in Indien sind dem in besonderem Maße ausgesetzt. Ich kann immer nur staunen drüber. Wenn ich zum Beispiel beim vorletzten Besuch, haben wir alle Evangelisten, die oben im Siler-Dschungel arbeiten, in einem Dschungeldorf versammelt und haben eine Abschlussversammlung gehalten und ich sah sie so vor mir sitzen, fast 100 Evangelisten und Pastoren und jeder von ihnen weiß, dass der nächste Tag für ihn der letzte Tag seines Lebens sein kann. Weil die Terroristen in ihrer Barbarei immer brutaler werden. Und sie sagen das auch, sie wissen das, sie täuschen sich nicht drüber hinweg, aber sie bezeugen das doch. Wir bleiben hier, wir machen unseren Dienst weiter, wir wollen mit Jesus hier bleiben. Sie haben das vorher gelernt und eingeübt. Leiden um Jesu Willen, das uns immer enger in seine Nähe bleibt, bringt, dass uns die Gewissheit gibt, wir sind bei ihm und gehalten zu ihm. Wir sind berufen zur ewigen Herrlichkeit. Er ist mitten in dem allem da. Und dann geschieht das. Er wird euch aufrichten. Aus unseren Ängsten herausrufen. Darf ich es noch einmal so persönlich sagen, damals als wir vor den Terroristen in dieser Nacht geflohen sind, so wie der Sonntag gesagt hat, sie wollen uns angreifen. Mensch, was habe ich für Angst bekommen? Ich hatte tief sitzende Angst und habe gedacht, Mensch, wenn sie uns jetzt einholen, das hat sich wie ein Ring um meine Brust gelegt. Ich konnte kaum mehr schnaufen dabei. Dann hat er mich aufgerichtet. Wisst ihr, welcher Gedanke es war? Ich habe gedacht, und wenn sie jetzt kommen, und wenn sie mich erschießen, was wäre dann? Was wäre dann? Ich wäre im nächsten Augenblick beim Herrn. Das hat den Ring gesprengt. Ich habe nachher immer noch Angst gehabt und habe gedacht, es müsste nicht sein. Aber ich konnte wieder atmen. Ich konnte wieder atmen. Was wäre, wenn der schlimmstmögliche Fall, den wir Menschen uns vorstellen, wenn der eintreten würde, sie nehmen mir das Leben, ich wäre beim Herrn. Er wird mich aufrichten. Er wird euch stärken. Er wird euch Rückgrat geben. Er wird euch kräftigen, die Widerstandskraft, die Zeugenkraft geben. Wir beten in unserer Familie jeden Tag für eine unserer indischen Mitarbeiter, die Bula und ihre Kinder. Ihr Mann ist von den Terroristen der James Paul umgebracht worden. Sie lebt weiter, eben in diesem Dorf, ständig bedroht. Schon zweimal hat man ihr die Hütte überm Kopf angezündet und redet weiter von Jesus unter den Frauen und führt eine Tagesschule dort. Sie ist keine Heldin. Sie ist keine Heldin. Aber sie ist eine gehaltene, eine kräftige Frau. Vom Äußeren her, Mensch, die könnte man wegblasen. Aber sie ist eine kraftvolle Frau. Sie hat Widerstandskraft, weil sie weiß, ich bin an diesen Ort gestellt und da ist mein Dienst und da ist mein Herr bei mir. Er wird euch kräftigen und er wird euch gründen, Durchhalte Mut geben. Glaube, der in der Demut lebt. Ein Glaube, der sich ganz hingibt. Nicht mit seiner Kraft protzt, sondern der weiß, durch meinen Herrn, in ihm, ist selbst solch eine Strecke. Strecke des Segens. Der Apostel Paulus schreibt an einer anderen Stelle, 2. Korintherbrief. Und das ist für mich eine der wichtigsten Bibelstellen geworden. Eigentlich ein Wort, das einen ärgert, das ein Ärgernis enthält. Er schreibt, unser Leiden, das zeitlich ist und leicht. Es ärgert einen. Es ärgert einen. Wenn man die unendliche Not ansieht, wenn man das Grausame ansieht, das Zermürbende bei so vielen Menschen, aber er stellt es gegenüber, zeitlich und leicht und die über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Und jetzt kommt das Bindeglied. Unser Leiden, das zeitlich ist und leicht, schafft eine über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Dieses Wörtlein ist schafft, ganz wörtlich übersetzt, pflügt den Boden auf. Pflügt den Boden auf. Und aufgepflügt wird nur dort, wo man säen will, wo Frucht werden soll. Einer, der in dieser Demut auch und gerade diese rauen Wege an Jesu Hand geht, ist ein Mensch, der aufgepflügt wird und aufpflügt, aus dessen Leben Frucht wird, ewige
Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir hören das aus deinem Wort. Und es zittert unser Herz dabei. Wir wollen aus deiner Hand und in deiner Fürsorge leben, auch und gerade, wenn die Wasser kommen und der Sturm an unser Leben. Wir wollen immer tiefer eingründen in diesem Vertrauen, es kann mir nichts geschehen, als was du hast ersehen. Und was mir nützlich ist, hilf uns dazu. Gebrauche unser Leben dafür, dass deine Macht und Herrlichkeit grad auch im Schweren, wie und was wir tragen, für andere sichtbar wird. Dazu segne uns. Amen.